Mozilla sagt, der Kontext-Podcast.
Du Climate heißt das Unternehmen, in deren Räumlichkeiten ich mich jetzt befinde, in Tübingen. Du steht für die Aufforderung, etwas zu tun, nämlich fürs Klima, sind aber auch gleichzeitig die Initialen der Gründerin und Geschäftsführerin von Du Climate, nämlich Däuber Odette. Guten Tag, Frau Dr. Däuber.
Ja, schönen Dank.
Sie sind außerdem Vorstandsmitglied im Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft. Sie haben mal gearbeitet im Öko-Institut, haben den Think Tank Klimaaktiv mit aufgebaut. Es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wollen Sie helfen, die Welt zu retten?
Ja, ich rette die Welt gerne. Das macht mir Freude. Also Klimaschutz ist mein Ding. Es ist was sehr Abstraktes, Klimaschutz. Aber es ist eine Aufgabe, eine Menschheitsaufgabe in diesem Jahrhundert. Und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten.
Ja, es klingt erstmal sehr allgemein, aber es geht dann ja um sehr konkrete Dinge, über die wir dann auch gleich sprechen werden. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Ihnen die Weltrettung mit vielen anderen gemeinsam natürlich auch gelingt?
Ja, schwierig zu sagen. Ich meine, ich bin seit 20 Jahren im Klimaschutz tätig. Wenn ich mir angucke, was bisher passiert ist, dann ist das sehr, sehr ernüchternd. Also bei vielen Klimaverhandlungen, die immer wieder gescheitert sind, Instrumente eingeführt, die dann aber nicht funktioniert haben, etc. Und da könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass das alles keinen Sinn hat und den Kopf in den Sand stecken, insbesondere wenn man sieht, dass sich das Klima jetzt verändert und wir das seit 40 Jahren Wissen in der Wissenschaft, was Klimawandel ist und dass der politische Prozess so wahnsinnig schleppend ist. Ich kann aber nicht sagen, dass ich pessimistisch bin.
Warum ist denn der politische Prozess so schleppend? Liegt es, wenn Sie sagen, politischer Prozess an den Entscheidern in der Bundesrepublik oder auch noch mehr in anderen Ländern? Oder müssen nicht alle auch dazu beitragen? Wir als Privatpersonen, die Firmen, die Politik, alles, was zusammen spielt in der Gesellschaft?
Also ich glaube, das Grundlegende ist, dass wir als Menschen oder unser Gehirn bei diesem Phänomen des Klimawandels total versagt. Also der Klimawandel ist ein Phänomen, was erstmal weit weg ist, räumlich und zeitlich, also zeitlich immer in Bezug auf die Zukunft, räumlich in die ersten Anzeichen und die am meisten betroffen sind, sind in Entwicklungs- und Schwellenländern. Es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn wir die Kurven ansehen, wie Temperaturanstieg und was da alles auf uns zukommt, dass wir das zwar sehen, aber wir spüren es nicht. Wir kommen nicht ins Handeln. Also wir wissen viel,
ja.
Und trotzdem kommen wir nicht ins Handeln, weil in gewisser Weise der Mensch auch ein Gewohnheitstier ist, in seinem sozialen Milieu lebt und es so tut, also die Gewohnheiten hat, wie man es immer gemacht hat. Und letztendlich ist Klimaschutz oder unsere Wirtschaftsweise führt halt dazu, dass mit dem Konsum etc., dass wir einfach über unseren Ressourcen leben. Und Klimaschutz ist nicht einfach nur eine Maßnahme wie einen Katalysator einbauen und dann geht's weiter, also irgendeine technische Maßnahme, sondern ist einfach ganz stark mit unserem Lebensstil verbunden. Und da ist ganz klar, dass das nicht von heute auf morgen einfach ist, das System zu verändern.
Zum einen sieht man es nicht so konkret oder spürt es nicht bei uns wie beim Virus in der Pandemie. Und wenn es noch weit weg ist, geht es uns nicht so viel an. Aber dazu kommt natürlich, dass die Leute immer meinen, Klimaschutz ist teuer und bedeutet Verzicht. Das heißt, es ist erstmal zu einem Nachteil.
Ja, ich sehe das gar nicht, dass Klimaschutz in dem Sinne Verzicht ist.
Aber sehen Sie das nicht bei vielen, dass es erstmal so eine Blockade ist in diese Richtung?
Ja, ich finde, ja, das ist es auf jeden Fall. Es ist, ich meine, es hat sicherlich irgendwo auch was mit Verzicht zu tun, in dem Sinne, dass wir Menschen haben Bedürfnisse und wir haben Strategien, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und in der Vergangenheit haben wir das halt in unserer Wirtschaftsweise schon durch weit wegfliegen in Urlaub, viel Konsum, schöne Häuser, größere Wohnflächen, schöne Autos etc. in gewisser Weise unsere Bedürfnisse damit befriedigt. Und ich sehe aber, dass die Bedürfnisse dahinter, die sind universell, die möchten Menschen alle. Da geht es um Ruhe, Entwicklung, Abwechslung, etwas lernen, etwas erleben etc. Wir haben aber in der Vergangenheit immer Strategien gewählt, die eben ressourcenintensiv waren. Und für mich ist das die Einladung, nochmal hinter die Kulissen zu gucken, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen einen Ort haben, wo wir uns wohlfühlen, wo wir Freude an der Arbeit, wo wir Gemeinschaft haben etc., wo wir auch eine gewisse Sicherheit haben, wo wir im Einklang mit unserem Umfeld leben. Und das ist die Einladung, nochmal zu überlegen, gibt es da nicht noch viel bessere Strategien, dass wir unsere Bedürfnisse, also sozusagen als Mensch, ich sehe halt in dieser Herausforderung mit Klimawandel und Nachhaltigkeit, dass wir in der Menschheit eine Entwicklung haben, ja. Um nochmal zu gucken in einer Krise, worauf kommt es denn wirklich an und...
Die Krise haben wir im Prinzip schon, auch wenn es noch nicht jeder so sieht. Kommen wir konkret auf die Tätigkeiten Ihres Unternehmens DoClimate. Ein Unternehmen mit dem Ziel des klimapositiven Wirtschaftens, so haben Sie das, glaube ich, genannt. Wie funktioniert das? Kommen da Firmen auf Sie zu? Suchen Sie Firmen auf, von denen Sie meinen, die haben es besonders nötig? Oder wie kommt ihr zusammen?
Ja, nee, also aktiven Vertrieb mache ich wenig. Ich gehe auf viele Veranstaltungen, weil grundsätzlich Klimaschutz wird ja schon auch als kommunale oder staatliche Aufgabe gesehen. Deswegen gibt es auch sehr viele staatliche, also Verbände, die Windcharta in Baden-Württemberg, Nachhaltigkeitsstrategie oder auch der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Überall ist es Thema, kommt Klimaschutz auf die Agenda. Letztlich nein, die Unternehmen rufen direkt an, sie suchen im Netz oder es ist Empfehlung. Diese Vorlaufzeit, um Vertrieb zu machen bei den Unternehmen, ist sehr langwierig, weil letztendlich hole ich lieber die Unternehmerinnen da ab, wenn sie sagen, ja, wir brauchen eine CO2-Bilanz. Ja. Weil das Ganze ist im Vorfeld, sind es lange Diskussionen etc. Die führe ich auch in meiner Freizeit, aber letztendlich möchte ich mit den Unternehmerinnen ins Gespräch kommen, wenn sie sagen, so und jetzt steigen wir ins Klimamanagement und das Fundament ist eine CO2-Bilanz, das ist was ganz Konkretes, das ist messbar, aber letztendlich in meiner alten Firma Klimaktiv war der Schwerpunkt auf dieser CO2-Bilanz und jetzt, da bin ich ausgestiegen und mit meiner eigenen Firma DoClimate möchte ich noch stärker ins Handeln kommen, weil die Bilanz alleine nützt noch nichts. Das ist wieder dieses Wissen und Transparenz haben, aber letztendlich geht es um die Strategie, was ist das Ziel, die Klimaneutralität und wie kann ich Emissionen reduzieren, aber nicht nur das, also ein klimaneutrales Unternehmen, darunter verstehe ich, dass so die Emissionen am eigenen Standort reduziert werden, entlang der Lieferkette, aber das ist nicht alles, sondern es geht darum, dass sozusagen Klimaschutz, aber auch Nachhaltigkeit, deswegen ist Klimaschutz sehe ich immer nur als einen Bestandteil der Nachhaltigkeit, wirklich im Unternehmen verankert wird. Das heißt, dass es in die Vision und Mission von Unternehmen kommt, beizutragen zu der Nachhaltigkeit.
Zum Einstieg müssen Sie wahrscheinlich erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Was passiert da eigentlich? Was wird da alles untersucht?
Genau, also so eine CO2-Bilanz von einem Unternehmen, da geht man schrittweise vor, da gibt es internationale Standards, das Greenhouse-Gas-Protokoll und klar vorgegeben die Emissionen, die im Unternehmen anfallen, das ist der Fuhrpark und Wärmeversorgung, wenn beispielsweise Erdgasheizung und dann Verflüchtigung von Kältemitteln, das sind die sogenannten Scope-1-Emissionen, wirklich die im Unternehmen anfallen, dann hat man die indirekten Emissionen, aus bereitgestellter Energie, das ist zum Beispiel Strom oder Fernwärme, da entstehen die Emissionen nicht selbst im Unternehmen, aber die Unternehmerin entscheidet, welchen Anbieter wähle ich und kann so indirekt Einfluss nehmen. Ist es Grünstrom oder Graustrom? Und diese Emissionen, die sind immer der Kern von jeder CO2-Bilanz, diese Scope 1 und 2 Emissionen. Das ist sozusagen die Pflicht, ist auch oft, dass man die Daten schon aus dem Energiemanagement hat, ist auch einfach straightforward, die zu erheben, wo dann Energiemanagement und Klimamanagement sich stark unterscheidet, ist in den sogenannten Scope-3-Emissionen, andere indirekte Emissionen, dass man zunächst am Standort guckt, Geschäftsreisen, das gibt's auch noch oft als Daten, aber zum Beispiel die Anfahrt der Mitarbeiter, dass die ins Kalkül des Unternehmens mit einbezogen wird. Da gibt es Unternehmerinnen, die sagen, ja, das ist ja Privatsache von den Mitarbeitern. Aber das ist genau das, dass es darum geht, ins Gespräch zu kommen. Dass man letztendlich entscheidet der Standort, wo das Unternehmen ist und Möglichkeiten, die Mitarbeiter zu fördern durch Jobrat etc., dass eine Diskussion darüber entsteht, wo entstehen Emissionen und wie tragen die bei? Weil oft ist auch dieser Aha-Effekt, wie viel Emissionen überhaupt durch diese Anfahrt pendeln der Mitarbeiter, da das ja täglich und in das großen
kommt
Mengen.
Kommt was zusammen.
Genau, es kommt ja, was zusammen. Ja. Also das ist für ein Verwaltungs- und Dienstleistungsunternehmen.
Wenn wir gerade bei der Mobilität sind, noch eine Nachfrage. Es gibt ja bei größeren Firmen auch jede Menge Dienstwagen. Und da werden die Hybrid-Dienstwagen jetzt auch steuerlich bzw. von der Kaufprämie sehr begünstigt. Mit dem Endeffekt, dass zum Teil die Firmen den Sprit mitzahlen, aber den Strom müssen die Nutzer selber machen. Das heißt, die Dinger fahren und sind dazu auch noch sehr viel schwerer wegen der Batterie. Fast nur mit Sprit, da läuft doch irgendwas dann auch von dem Anreiz der Politik falsch.
Ja, natürlich. Also das Dienstwagen-Privileg in Deutschland ist eine Förderung der Automobilindustrie. Und ja, es ist natürlich eine Förderung, um Hybridfahrzeuge in den Markt reinzubekommen. Aber wir haben jetzt gerade letzte Woche die Emissionsfaktoren für Hybridfahrzeuge mal ausgewertet, auch für England, Frankreich etc. in den Datenbanken und haben halt gesehen, dass in Deutschland sind die Hybridfahrzeuge, da werden halt sehr große eingesetzt. Es sind die klassischen Dienstwagen von früher werden nun in Hybrid eingesetzt und wir hatten einen Fall in einem Unternehmen, wo auch angegeben worden ist, dass der nur Diesel verbraucht, aber kein Strom. Das ist dieses beste Beispiel dafür, dass dann zwar ein Hybrid ist, das schwerer ist, dann in der Produktion höhere CO2-Emissionen, aber letztendlich Fehlanreiz.
Ja. Und was die Beratung der Firmen angeht, da geht es ja auch darum, was die herstellen, mit welchen Mitteln das hergestellt wird und zum Beispiel wie recycelbar das Endergebnis ist und solche Geschichten. Das kommt bei Ihnen, spielt mit rein.
Genau, also wir fangen immer an mit dem Standort. Ja. Das ist bei allen Unternehmen gleich. Bei Verwaltungs- und Dienstleistungsunternehmen ist das der Kern. Bei produzierenden Unternehmen, gerade mittelständischen Unternehmen, das ist auch so meine Kernzielgruppe, mit denen ich arbeite, da geht es ganz stark um die Wertschöpfungskette. Also um die eingekauften Waren und Dienstleistungen, um die Logistik etc. Und da kann es locker sein, dass 80-90% überhaupt des CO2-Fußabdrucks des Unternehmens in dieser Lieferkette steckt. Das ist der Regel die Regel im produzierenden Gewerbe. Da ist dann zum Beispiel auch vielleicht nicht mehr so wichtig Anfahrt der Mitarbeiter, sondern da wird dann schnell eben auch der Fokus wirklich auf die Hotspots gelegt, wo entstehen die meisten CO2-Emissionen und wo kann ich mit strategischen Entscheidungen sehr viel erreichen. Und da geht es einmal darum, um Transparenz entlang der Lieferkette. Da sind wir aber auch ganz stark dann in anderen Nachhaltigkeitsthemen, nachhaltige Lieferkette letztendlich, da Transparenz, andere soziale Kriterien mit einzubeziehen und auch, wie geht man mit Lieferanten um. Also letztendlich sieht man jetzt, Großkonzerne schreiben sich auf die Fahne, klimaneutral zu werden. auch entlang der Wertschöpfungskette. Letztendlich heißt das nichts anderes, dass man in Kontakt tritt mit dem Lieferanten und ins Gespräch kommt, wie können wir denn eigentlich gemeinsam diese ganze Lieferkette klimaneutral ausrichten und dass auch Lieferanten geschult werden, dass ihnen gleichzeitig aber auch Forderungen gestellt werden. Ich möchte eine CO2-Bilanz von dem Produkt, aber gleichzeitig eben vielleicht auch Hilfestellung. Also ein Beispiel ist, ich habe mit einem Bio-Großhändler aus Norddeutschland zusammengearbeitet, der langjährig mit seinen Bauern zusammenarbeitet. Und wir haben komplett die Wertschöpfungskette mal angeguckt, vom Anbau von Obst und Gemüse hin über Logistik bis hin zum Laden mal komplett die Lieferkette angeschaut. Und dieser Großhändler, der empowert sozusagen auch seine Lieferanten, stellt denen auch einen Bilanzierungsrechner zur Verfügung und kommt mit denen über eine Akademie ins Gespräch, wie können wir denn gemeinsam diese Lieferkette optimieren. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, was Klimaschutz ist, hat auch was damit zu tun, wie man miteinander arbeitet. Das ist für mich auch sozusagen diese soziale Nachhaltigkeit, dass man, die Herausforderungen sind so groß und komplex, dass wir nicht mehr in Wettbewerb, sondern in Kooperation denken sollten, dass wir gemeinsam in Netzwerken schauen, dass wir Lösungen schaffen, weil vielleicht hat der Nachbar schon die Lösung. Es geht nur darum, wir haben gar nicht mehr die Zeit, dass jeder im stillen Kämmerchen zu entwickeln, sondern dass wir einfach schauen, gemeinsam.
Gut, was gemeinsame Lösungen angeht, weil man in die gleiche Richtung gehen will und klimaverträglicher werden will, aber den Wettbewerb zwischen den Firmen können Sie ja nicht ausschließen. Also,
ja, nur sehe ich sehe bei den Start-ups, dass die ganz viel auf Kooperation setzen, dass letztlich genügend Herausforderungen auf dem Markt sind, um Geschäftsmodelle darauf aufzubauen.
Also es muss nicht jeder das Rad selber neu erfinden.
Genau, und was man eben auch sieht, ist, das ist so ein bisschen auch neue Denke, dass Start-ups, Jugendliche, man sieht die alten Tanker an Unternehmen, Großkonzerne, ich vergleiche das halt gerne mit so einem Tanker, wo dann aber man auch mal ein Schnellboot braucht, um einfach eine andere Perspektive zu bekommen. Und jetzt beispielsweise im Mittelstand sieht man auch schon, in Berlin gibt es die ersten Center, wo sich mittelständische Unternehmen auch zusammenschließen und da Start-up-Kultur fördern. Gemeinsam, natürlich ist immer auch ein gewisser Wettbewerb da, aber dass man sagt, wo können wir gemeinsam Ressourcen zusammen aufbauen, die wir dann in verschiedene Bereiche mit reinnehmen. Also es ist eine Art der Haltung, nicht in Konkurrenz, sondern in Kooperation zu denken.
Also so viel zur nachhaltigen Unternehmensführung und zu sozialer Nachhaltigkeit. Inwieweit denken denn die Firmen, also die sich an Sie wenden, wollen ja schon in die richtige Richtung gehen, die muss man nicht erst davon überzeugen, dass dieser Schritt notwendig ist. Denken die tatsächlich selber auch an das Gemeinwohl? Meinen die selbst auch, ich muss das Grundgesetz erfüllen, wo drin steht Eigentum verpflichtet?
Also ich habe in den letzten Jahren sehr viel mit Pionierunternehmen gearbeitet, da war das so, aber natürlich wird...
Können Sie da Namen nennen?
Oder kann ich viele nennen?
Na, so ein paar, damit ja, man sich...
Ja, Weiling, Elobau, wen haben wir noch? Also Weiling war dieser Bio-Großhändler, mit dem ich zusammengearbeitet habe. In Elobau ist ein Sensortechnikhersteller aus Leutkirch, aber auch VD und auch eben im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, Lebensbaum, Lamsbräu, wie heißt er, die Biermarke Lamsbräu, Neumarkter Lamsbräu. Ja, ja. Da gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, einerseits Startup, Tomorrow Bank, dann klassisch okay. Die GLS Bank, da habe ich auch früher die CO2-Bilanz gemacht. Das sind halt einfach die Pioniere, gerade auch aus der Bio-Branche gibt es da sehr, sehr viele. Weleda, habe gerade diese Woche den den Geschäftsbericht angeguckt, wo man einfach sieht, der Geschäftsbericht ist verquickt mit dem Nachhaltigkeitsbericht.
Sind das Firmen, die unterm Strich auch sehen, ich verbessere nicht nur mein Image, ich tue nicht nur was fürs Weltklima oder versuche es möglichst wenig zu schädigen, um das mal vorsichtig zu formulieren, sondern rechnet sich das auch im Unternehmen? Verdienen die damit auch besser?
Ja, auf jeden Fall. Also diese immer besser. Es ist letztendlich, muss man auch fragen, wie sind denn die Rahmenbedingungen? Letztendlich konnte in der Vergangenheit Unternehmen auch groß werden, weil sie auf Kosten der Umwelt gelebt haben, weil Ressourcen, weil sie Treibhausgase ausgestoßen haben. Zukünftig wird dann CO2-Preis sein und Kosten werden verbunden sein mit CO2-Preis.
Also dieser politische Druck wird auf jeden Fall auch noch gebraucht, dass halt Schädliches teuer werden muss.
Ja, definitiv. Also die politischen Rahmenbedingungen müssen deutlich verschärft werden. Und da finde ich, muss die Politik auch ehrlicher werden. Wir sehen es jetzt auch. Also wir haben das Klimaschutzziel von Paris, das ist klar, die Welt hat sich darauf geeinigt und 1,5 Grad können wir eigentlich nur durch eine radikale Transformation erreichen. Und es sind, man kann es nachrechnen, dass die Klimaschutzziele von Deutschland nicht reichen für dieses 1,5 Grad Ziel. Deswegen im April hatten wir ja auch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, die gesagt haben, wenn ab 2030 muss nachgebessert werden, weil wenn wir jetzt weniger reduzieren, dann ist es aus Gründen der Generationengerechtigkeit, sind die Kosten ungleich verteilt. Und ich finde es absurd, wenn der Politiker dann dasteht und sich dafür bedankt für das Urteil und sagt, ja, das ist ja so ein wunderbares Urteil. Es ist schwierig, die Bevölkerung abzuholen, aber ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, ehrlich zu sein und über Kommunikation auch den Menschen aufzuzeigen, was sie gewinnen und wo ein Weg sein kann.
Das also muss im Kopf noch einiges nicht, getan werden.
Ne? Und eben nicht diese Verzichtdebatte, sondern aufzuzeigen, was wir auch gewinnen können, dass in dieser Krise auch eine absolute Chance liegt. Ja, natürlich, in dieser Transformation wird es neue Gewinner geben und neue Verlierer. Und Deutschland ist geprägt von diesem Gefühl der Angst. Also das ist, ist Veränderungen machen vielen Menschen Angst. Verstehe ich auch. Gleichzeitig sollte man nur, weil man Angst hat, zu Angst gehört auch Mut. Und
ja, wir werden das System nicht abschaffen. Wir werden weiter in einer Art Kapitalismus leben, also mit Konkurrenz und mehr Geld verdienen. Also den Wachstumsglauben werden wir nicht insgesamt abschaffen können, aber wir müssen das halt so nachhaltig gestalten, dass unsere Enkel auch noch was davon haben.
Ja, und die Frage ist, was soll wachsen? Soll der Konsum wachsen oder soll Qualitatives wachsen?
Also das eine ist das, was in unseren Köpfen vorgeht, dass wir immer mehr wollen und die Firmen auch immer mehr wollen. Und das andere ist, ob das System das bedingt, dass man immer mehr Wachstum braucht.
Ja, ich denke, wir brauchen eine Transformation zu einem anderen System. Aber das ist eben eine Transformation, ein Wandel und und da sehe ich eben diesen Klimaschutz als etwas, wo man konkret loslegen kann, wo man auch, es geht nicht nur drum, also ich habe lange Zeit ja mit den CO2-Rechnern gearbeitet, um den CO2-Fußabdruck, weil der verursacht erstmal schlechtes Gewissen. Klimaschutz, wenn man in diese Debatte gehen in der Vergangenheit, die Leute gehen erstmal auf Abstand.
Wie will man sonst dahin kommen, jeden Einzelnen dazu zu bringen, ein bisschen vernünftiger zu leben?
Indem man auf den Handabdruck schaut.
Oh, was ist der Unterschied zwischen Fuß- und Handabdruck?
Der Fußabdruck ist das, was wir an negativen, also durch Emissionen verursachen. Und der Handabdruck ist da, wo wir einen Beitrag leisten.
Also das kommt doch aufs Gleiche raus. Wenn ich mein Auto stehen lasse und mit der Bahn oder mit dem Fahrrad fahre, kann ich das so machen, es wird mir verboten, mit dem Auto zu fahren, das ist dann der Fußabdruck oder dann mache ich was Schlechtes. Und der Handabdruck ist dann, ach, ist es so schön, Fahrrad zu fahren und nebenbei mache ich auch keine Emissionen.
Ja, aber genau
das ist das. Aber es meint schon dasselbe. Ne?
Es ist aus der Art der Vermittlung. Genau, aus der Krise die Chance sehen,
ja.
Und nochmal, und sozusagen, es ist psychologisch einfach was anderes, okay. Etwas Schlechtes, was dann runter, das ist genau dieses Verzicht, während etwas Gutes tun, wo ich Freude habe, was wachsen darf, psychologisch ist das, was richtig. Menschen Freude macht.
Ja.
Und das ist genau dieses Gefühl, was ich sage, eben nicht Verzicht, sondern schauen, wo kann ich denn die Welt ein bisschen besser machen und wo kann ich mich mit anderen Leuten zusammenschließen und neue Lösungen finden und ins Tun kommen. Das ist für mich das Wichtige, weil Wissen tun wir viel. Und Wissen gepaart mit psychologischen, kommunikativen Aspekten, das ist, glaube ich, der Weg, wie wir auch aus dieser Klimakrise herauskommen. Und Sie haben mich am Anfang gefragt, ob ich da optimistisch bin und ob wir das schaffen. Ich weiß nicht. Ich halte es da wie Luisa Neubauer. Possibilist. Wir schauen, was möglich ist. Ich tue mein Bestes dafür. Ich bin auch bereit zu scheitern. Ja. Aber eben, wenn es am Ende nicht reicht, reicht es nicht. Aber
Sie haben getan, was Sie konnten. Und das sollten wir uns
genau,
alle vornehmen.
Ja.
Dann muss ich meine Abschlussfrage anders formulieren, als ich gedacht habe. Eigentlich wollte ich Sie nach Ihrem CO2-Fußabdruck fragen. Und jetzt frage ich Sie natürlich nach Ihrem CO2-Handabdruck. Was haben Sie geändert? Was haben Sie positiv gestalten können?
Also, mein Fußabdruck liegt ungefähr bei 6,5 Tonnen Größenordnung.
Und was dürften Sie eigentlich?
Das ist klassisches Beispiel, 11, irgendwas ist deutscher Durchschnitt und wir müssen in die Klimaneutralität auf 1 Tonne runter. Das kann ich aber nur über vollständige Energiewende, Mobilitätswende und Agrarwende. Und das ist sozusagen, da kommen wir auch gleich zum Handabdruck. Letztendlich geht es nicht darum, mein eigenes Verhalten so, ich kann das gar nicht weiter runterbringen. Ich kann es vielleicht noch 1 Tonne gerade runterbringen. Aber das ist der Handabdruck. Ich muss einen Beitrag politisch dafür leisten, dass genau diese Transformation der Gesellschaft passiert, weil ohne diese ganzen Wenden komme ich nicht auf meine 1 Tonne runter.
Aber ganz ohne konkrete Ratschläge können wir das Gespräch nicht beenden. Was ist am einfachsten zum Positiven zu ändern?
Ich hab zum Beispiel die Welt gesehen. Ich bin früher viel geflogen. Jetzt mit meinen Kindern. Ich habe einen Schalter umgelegt. Wir machen Tandemtouren von zu Hause. Wir sind von Tübingen an Bodensee gefahren. Das war einer unserer schönsten Urlaube. Es geht darum, auch weiterhin Abenteuer zu erleben, aber nochmal zu gucken, kann ich das nicht auch hier im Lokalen? Ich habe früher sehr deutschlandweit gearbeitet. Jetzt vor 2 Jahren habe ich hier Entrepreneur for Future mitinitiiert, die Lokalgruppe. Wir haben uns zu den Klimakomplizen zusammengeschlossen. Wir machen jetzt Veranstaltungen für Unternehmerinnen in Tübingen, vernetzen die, sei es im April an Barcamp, wo über 50 namhafte auch Unternehmerinnen hier zusammen war, von Stadtwerke über französische Film Tage etc. Gestern haben wir Podiumsdiskussionen gehabt und Film geguckt, Ökozid. Es geht mir darum, Menschen zu verbinden, das Thema, dass sie über Klimaschutz und Nachhaltigkeit nachdenken und gemeinsam Lösungen suchen. Das ist mein Handwerk.
Also im Prinzip weniger Fleisch essen, was die Ernährung angeht, weniger Mobilität, was das Fahren und Fliegen angeht, wobei Bisschen andere Kulturen kennenlernen ist ja auch gut.
Es geht mir nicht um weniger Fleisch, sondern mehr gesundes Obst und Gemüse und frische Sachen.
Ach so, immer das mehr und nicht das weniger betonen. Ja, ja.
Genau. Und letztendlich ist meine tägliche Arbeit, da habe ich sehr viel Freude dran, Unternehmerinnen zu motivieren, sich den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit mehr und mehr auf die Fahnen zu schreiben, weil ich gerade sehe, dass Unternehmerinnen sehr viel, einen Wahnsinnsbeitrag zu dieser Transformation leisten können, weil gerade in diesen inhabergeführten Unternehmen, es ist ein Geist, der da gelebt wird. Und der steckt an und der macht Freude und der gibt den Menschen
Ein kleiner Schlenker noch, es hat uns ja auch gut getan, die Welt kennenzulernen und andere Kulturen kennenzulernen. Also nun völlig darauf zu verzichten, Deutschland oder Baden-Württemberg zu verlassen, finde ich auch ein bisschen kritisch. Reicht es denn, wenn ich das ausgleiche, wenn dafür Bäume gepflanzt werden für mein Kerosin, was ich da in die Luft puste?
Ich bin die Letzte, die sagt, man soll gar nicht in die große, weite Welt zu gehen und kultureller Austausch. Es geht um das Maß. Es geht um, wenn man denn reist, mehrere Wochen zu bleiben. Ein junger Mensch darf auch einfach andere Kulturen kennenlernen. Ja, also mit der Kompensation ist ein ganz anderes Thema. Letztlich die, die wirklich nachhaltig leben, die nehmen die Kompensation als ihr Baustein mit dazu bei den nicht.
Also es ist schon vernünftig, es ist nicht nur fürs Gewissen da, sondern es wird tatsächlich
Nein,
was für die Kompensation.
Aber es bringt auch nichts, sozusagen oft zu fliegen und kurze den Wochenendtrip und den zu kompensieren, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber eine Kompensation ist, wenn sie richtig eingesetzt wird, ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, Technologietransfer in Entwicklungs- und Schwellenländer. Gleichzeitig weiß ich, kann ich auch nachvollziehen, dass viele Unternehmerinnen sagen, sie wollen es lokal, weil sie tun ja auch was für, also hier im Mittelstand in Baden-Württemberg, die sind ja schon einfach langjährig da und sind dem Gemeinwohl verpflichtet, schon irgendwie die Werte sind da und da verstehe ich, dass sie dann lieber vielleicht Bäume pflanzen in Baden-Württemberg oder ein Landwirtschaftsprojekt und regionale Kreisläufe schließen. Man muss das eine nicht mit dem anderen ausschließen. Es geht darum, da anzusetzen, wo man selber Freude dran hat, wo man eine Passion hat und das da einen Beitrag zu leisten.
Denken wir zum einen immer etwas mehr nach und zum anderen sehr positiv.
Ich glaube, ja, nicht nur nachdenken, sondern
umsetzen.
Und mit anderen ins Gespräch kommen, ob man nicht vielleicht zusammen, ob der andere nicht auch schon immer mal wollte.
Ja. Frau Däuber, vielen Dank für das Gespräch
und
den Kaffee.
Vielen herzlichen Dank, Herr Seller.
Seller fragt. Der Kontext-Podcast.